Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 219 mittlerweile. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, hallo, servus.
Und der Basti.
Gute.
Genau, Frau Alex und Herr Marvin lassen sich entschuldigen, die sind noch ein bisschen geschlaucht.
Ich
habe
vor lauter Bayern mein Intro vergessen. Awesome! I came to play. So, nochmal gute. Sorry, jetzt bin ich auf dem Platz.
Dass die Bayern dich mal verwirren, das ist eine hervorragende Überleitung. Aber eigentlich wollte ich ja noch erzählen, dass Frau Alex und Herr Marvin sich entschuldigen lassen. Einer mangels Internet und der andere wegen Arbeit. Könnt euch aussuchen, wer und warum und wieso. Ja, Bayern, ideales Thema, spielen gerade in der Champions League, haben am Wochenende gespielt gegen uns. Ich habe relativ unterschiedliche Meinungen jetzt im Nachhinein zu dem ganzen Spiel gesehen. Die einen sagen, ja, die Eintracht hat sich gut verkauft und man hat quasi 1-0 gewonnen. Also ne, so mehr oder weniger. Die anderen sagen, war so ein bisschen, ja, man hätte mehr draus holen können. Und die anderen sagen, naja, eigentlich hat man es ja von vornherein schon irgendwie abgeschenkt gehabt. Was ist denn so rückblickend eure Meinung dazu?
So, Basti, willst du erst oder soll ich erst?
Nö, hau rein.
Ja, also ich muss sagen, prinzipiell bin ich auch mit dem Ergebnis in Anführungszeichen zufrieden, denn wenn wir uns ja das Spiel so ein bisschen anguckt haben, klar waren wir massiv unterlegen, ein sehr, sehr schönes Tor natürlich auch gewesen vom Ribéry, aber es sind so ein paar Sachen, die mir ein bisschen ja, negativ auf den Magen geschlagen haben dann im Nachhinein noch. Also gerade so positionsbedingte Spielzüge oder auch Situationen, insbesondere wieder unsere alte Achillesferse rechts außen mit einem Chandler, das war wieder meiner Meinung nach gar nichts. Es waren teilweise, Chandler hatte 10 Meter Vorsprung vom Gegner und war nach dem Gegner am Ball oder musste dann faulen, um überhaupt noch die Situation ein bisschen entschärfen zu können, und das geht halt gar nicht. So prinzipiell mit einem 1-0, das hätte natürlich torverhältnismäßig, muss man ja leider in unserer Situation mittlerweile auch nachgucken, ist es mit einem 1-0 sind wir ganz gut bedient, denke ich. Oder wie seht ihr das?
Ja gut, ich meine, ja. Du bist auch mit einem 2-0 gegen die Bayern noch ganz gut bedient. Ich meine, 1-0 ist jetzt kein Ergebnis, wo du sagst, okay, da hast du dich irgendwie abschießen lassen oder irgendwas. Von daher, ich finde schon, dass man stellenweise vielleicht ein bisschen mehr hätte Risiko gehen können. Ich meine, unterm Strich, wenn wir mal unseren Tabellenplatz bedenken und wie andere gegen die Bayern aussehen, wenn du sagst, du hast irgendwie nach 2 Spielen einen Punkt geholt und hast nur ein Tor kassiert, passt das in Summe, glaube ich, schon ganz gut. Ja.
Aber ganz ehrlich, wir haben ja das dürfte ich, glaube ich, nicht vergessen. Also wir hatten trotzdem, die Eintracht hat das Spiel doch offen gehalten. Und die Sache ist einfach, ich glaube, besser hättest du es ja gar nicht viel machen können, weil du, wir hatten dann diese 2-3 Situationen. Ben Hatira ist einmal in den Strafraum gedribbelt und Kittel hat diesen überragenden Move gehabt, den er
sich
gedreht hat und den Ball sich selber durch die Beine gespielt hat. Ja, und wenn das Ding sitzt, steht es ja plötzlich 1-1, dann rasten diese 8000 Eintracht-Fenster aus und dann weiß Bayern auch nicht, was denn mit dem passiert ist. Und ja, ich fand's gut, ehrlich gesagt. Ich habe es schlimmer befürchtet und ist genau das eingetreten, was wir uns so minimal erhofft hatten, dass wir nicht abgeschlachtet werden und dass die Eintracht da mit erhobenem Haupt vom Platz geht und keine, wie ich es damals in der letzten Folge gesagt habe, Muskelkater mit zum Hoffenheim-Spiel nimmt, weil im Endeffekt ist es jetzt wir haben ja jetzt keine, wo wir sagen, ja, es hat sich keiner verletzt, es ist nichts Schlimmes auf dem Platz passiert, wo du sagst, oh Gott, wir müssen die Mannschaft jetzt wieder aufrichten, sondern ich glaube, der Fokus liegt jetzt auf Hoffenheim, wie wir es gesagt haben. Eigentlich ist ja auch das wichtige Spiel. Und wir haben uns da 8-mal verkauft und mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen mehr Cleverness in der einen oder anderen Situation. Ich erinnere mich, ziemlich am Anfang hatte Seferovic den Ball irgendwie auf der rechten Seite. Wenn er da ein bisschen wacher im Kopf ist, kann er den Ball direkt nach in die Mitte spielen, wo Aigner stand. Und dann kannst du da auch einzeln in Führung gehen. Und viel mehr Chancen kriegst du in München halt auch manchmal nicht. Also du hast... Wir hatten so, es waren, ich sag mal, insgesamt waren es 3-4 Situationen, die, wenn du die cleverer zu Ende spielst, kannst du tatsächlich sogar ein Tor schießen. Und ich weiß nicht. Und man muss auch sagen, das Gegentor war ja auch nicht so, dass man sagt, ja, dass die Bayern haben uns jetzt hierher gespielt, sondern es war ein Abpraller. Es war ein Abpraller, wo Otschipka einfach wahrscheinlich die falschen Schuhe anhatte und vor Götze hingeflogen ist.
Ja.
und Radetzky den Ball nur noch abprallen lassen konnte.
Wo man aber auch sagen muss, dass das von ihm auch eine ganz ordentliche Reaktion war. Ich meine, dass du dann den Ball nicht an der Stelle nicht halten kannst, ist, glaube ich, auch klar. Da überhaupt mal irgendwie noch die Hand hochzukriegen, das ist schon halt ordentliche Reflex. Und ich meine, klar, so wie der Ball dann da fliegt und wie ein Ribéry sich dann da reinhängt, das ist halt auch Fußball, da kannst du halt auch nichts gegen machen, ne?
Ja, ein Torwartfehler war das meiner Meinung nach
nicht. Nee, das nicht. Ja, ja. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt mal guckt, die Bayern hatten immerhin 21 Schüsse aufs Tor und davon dann halt auch nur ein Tor zu kassieren, ist jetzt, glaube ich, schon kein so schlechter Punkt. Und ansonsten, ja, ich meine, klar, die Bayern haben natürlich einfach wesentlich mehr Ballbesitz und alles, aber was so die Zweikampfquoten und so weiter angeht, waren wir da schon, glaube ich, auf einem ganz guten Level eigentlich. Ja.
Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Es war auch defensiv, müssen wir wirklich sagen, haben wir eigentlich eine ganz ordentliche Leistung gezeigt. Zambrano und Abraham haben wieder in der Innenverteidigung auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, mir hat natürlich wieder mal die Position rechts außen mit dem Chandler überhaupt nicht gefallen. Gerade auch diese Geschwindigkeitsdefizite, die du natürlich bei so einem Spiel, wo du denkst, ach du Schande, was macht der denn? Ne? Also warum läuft er denn nicht im Jogging-Tempo, sondern trabt wirklich zum Ball? Aber das ist halt leider die große Schwäche, die ein Chandler auch hat. In einem Zweikampf wiederum hast du dann immer mal gesehen, Zweikampf stark ist er, aber diese Geschwindigkeitsdefizite, da kannst du natürlich in der Bundesliga überhaupt keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. Und es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass wir, muss ich wirklich sagen, einen Rehgesel nicht haben spielen lassen.
Genau.
Ich würde es drauf tippen, vielleicht die Erfahrung eines Chandler, die da eine Rolle gespielt hat, dass er wirklich gesagt hat, naja, ihr sollt eh so weit hinten stehen, da wird es nicht so viele Laufduelle geben, dass da irgendwie gekontert wird und so weiter, dass er wirklich darauf gesetzt hat. Das wäre das Einzige, was ich jetzt noch verstehen könnte, weil eigentlich war es in der ersten Halbzeit schon offensichtlich, dass ein Chandler da nicht groß zu gebrauchen ist und dementsprechend die Wechsel waren ja dann auch eher offensiver als defensiver, oder wie seht ihr das?
Wer hat er denn gewechselt? Er hat einen Kittel für Hatira gebracht, einen Castanjos für Seferovic, was ja eher so ein 1-zu-1-Tausch ist, einen Stendera für einen Hushti.
Einen angeschlagenen Hushti, ja.
Genau.
Ja gut, das waren alles 1-zu-1-Wechsel.
Ja, eigentlich im Prinzip schon eher so 1-zu-1, wobei du halt sagst, du hast mit Stendera vielleicht auch einen, der eher mal auch so ein bisschen schnörkeliger spielt. Aber so positionsmäßig waren das eher so 1-zu-1-Wechsel, also von daher...
Da habt ihr schon recht, aber ich muss sagen, also normalerweise hätte ich sowieso, du hättest ja an der einen oder der anderen Stelle noch die Möglichkeit gehabt, noch defensiver aufzustellen. Du hattest ja mit einem Eihahn, der ja mal wieder keine Verwendung gefunden hat, und auch ein Rehgesel, wären ja Möglichkeiten noch da gewesen zu sagen, okay, wir setzen jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten. Ihr habt völlig recht, dass das natürlich positionsgetreue Wechsel eher waren. Hat mir auch so viel besser gefallen als diese absolute Mauertaktik, die du ja auch hättest fahren können, zu sagen, okay, wir haben jetzt nur 1-0, jetzt gucken wir, dass wir irgendwie wirklich hinten keinen mehr fangen. Und hast ja auch gesehen, ihr habt es ja auch schon angesprochen, die Szenen mit Kittel, der nochmal wirklich ein bisschen Leben reingebracht hat, auch da ein, zwei sehr, sehr schöne technische Situationen auch hatte, wo du gesehen hast, oh Mann, der hat wirklich Potenzial, hier eine ganz andere Qualität auf den Platz zu bringen, als das, was er oft zeigen kann durch diese Verletzungsmisere.
Ja.
Also ich war eigentlich auch ganz zufrieden.
Was war denn mit dieser Aktion Abraham gegen Lewandowski? Was haben die beiden denn da auf dem Feld veranstaltet?
Ach, das glaube ich war gar nicht so spektakulär, oder? Also die haben sich kurz angefuckt, glaube ich, was im Fußball auch normal ist. Ich glaube, man darf das auch nicht mehr immer überhöhen. Also ich weiß gar nicht den Ursprung des, was war eigentlich der Ursprung der Szene. Ich habe nur, als ich gesehen habe, wo die Kamera draufgehalten hat, wo die sich einfach angemacht haben. Und wobei ich eigentlich beide Spieler gar nicht so eingeschätzt habe, ehrlich gesagt. Aber meine Güte, das passiert, glaube ich, mal in der Hitze des Gefechts, sage ich. Also ich würde das gar nicht überbewerten. Und wo ich noch ganz kurz was zu sagen wollte, war eigentlich, weil ihr über die Aufstellung gesprochen habt. Die Aufstellung am Anfang, die sah schon echt strange aus, oder? Also wir hatten da diese...
Mit der Fünferkette?
Die Fünferkette, du hast dann zwei Linksverteidiger gehabt, aber rechts hast du nur einen gehabt und Zambrano war dann quasi der... Das sah schon, in der Aufstellung sah das merkwürdig aus und auf dem Platz teilweise auch, weil du das Gefühl hattest, dass am Anfang hat es so gewirkt, als hätte Bayern, weiß ich nicht, als würde Neymar auf rechts spielen und du brauchst zwei Linksverteidiger.
Was mich bei dem Thema Aufstellung oder generell Mannschaft halt auch so ein bisschen nicht nur gewundert wegen der Fünferkette, was ich jetzt nicht mal so verkehrt fand, aber was ist denn bitte passiert, dass ein Marco Fabian jetzt nicht mal mehr auf der Bank einen Platz kriegt?
Habe ich auch nicht verstanden. Hätte ich auch nachher noch angesprochen, wenn wir über das Hoffenheim-Spiel reden. Weil das habe ich, weiß ich nicht ganz genau. Da ist noch nichts durchgesickert. Was aber eigentlich auch ganz gut ist, dass da nichts durchgesickert. Weil wir haben uns ja bei Seferovic beschwert, dass das da alles komplett öffentlich gemacht wurde. Und gut, weiß nicht, Kovac hat entschieden, vielleicht irgendwas im Training gewesen. Aber ja, was genau? Vielleicht Trainingskram, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie so, ich bin nicht ganz sicher, ob...
Die Jungs von der Bundesliga, wo ich vorhin kurz reingehört hatte, hatten das Thema auch kurz und waren dann da so der Meinung, dass man ihn rausgenommen hat, weil Kovac eher so auf den Kämpfer setzt und Fabian eher so der Schönspieler ist, was ich nicht so ganz teilen kann, weil für mich war er ja auch bisher einer, der wirklich mit Einsatz versucht hat, da irgendwie...
Noch von den Schlechten einer der Leistungsträger, so sehe ich es auch. Ja, das genau. Hat mich auch gewundert eigentlich. Also gerade vor dem Trainerwechsel hat er ja doch eine recht entscheidende Rolle noch gespielt. War auch oft so, dass ich den ja sehr, sehr hohe Qualität auch auf dem Platz zugesprochen habe.
Ja.
Jetzt wundert es mich auch. Das könnte aber natürlich sein, dass im Endeffekt ihm der Einsatz nicht gepasst hat, auch im Training, dass er nicht vollen Einsatz gezeigt hat und damit, dass er dann komplett rausrotiert ist. Denn wir müssen ja wirklich sagen, auf der Reservebank hätte ich ihn auf jeden Fall erwartet, dass er jetzt komplett auf die Tribüne musste. Das lässt natürlich darauf schließen, dass da wirklich nicht alles so optimal verlaufen ist, wie wir uns das normalerweise wünschen. Ne?
Unsere Schattenredaktion, namentlich bekannt als Manus Lost schreibt gerade auf Twitter, dass Fabian einfach sehr, sehr spät vom Länderspiel zurückkam und deswegen wahrscheinlich wegen mangelndem Training etc. dann da nicht in den Kader gerutscht ist. Quelle hierfür ist Qualitätsjournalismus aus der FR.
Gut, okay, das ist auf jeden Fall, vielen Dank schon
mal. Wäre auf jeden Fall eine saubere Erklärung, damit könnte man ja durchaus hoffen, da ja jetzt vor dem Hoffenheim-Spiel, haha, was ein Wortspiel, kein Länderspiel mehr ist, dass er ja dann durchaus wieder mal zumindest auf der Bank ist, vielleicht sogar eben direkt auf dem Platz steht, weil ich glaube schon,
aber dass... Aber war er nicht beim 27. Spieltag auch schon nicht dabei gegen
Hannover? Da war er auf der Bank.
Da war er wenigstens auf der Bank, okay,
Sie.
Gut. Gut.
Sisi.
Aber dann komplett, ne? Wurde nicht eingewechselt.
Ich meine nicht.
Na gut.
Wenn okay. Ihr mir einen Moment Zeit gibt, dann versuche ich das nochmal aus diesem
anderen... Ich hab's auch gerade schon aufgemacht. Ja, hier Fabian hat 90 Minuten auf der Bank gesessen.
Genau, also auf der Bank war er auf jeden Fall eingewechselt, wusste ich jetzt auswendig nicht mehr. Aber gut, ich meine, gegen Hannover brauchst du jetzt auch nicht so viel Qualität.
Sehr gut, genau.
Genau, aber ich denke ja schon, dass dann gegen Hoffenheim da durchaus auch was für ihn gehen könnte, sollte, müsste, dürfte.
Was man auf jeden Fall beim Bayern-Spiel, wir sind ja schon in den letzten Zügen, glaube ich, in der Besprechung vom Bayern-Spiel, weil viel ist ja auch gar nicht mehr passiert. Ich glaube, Radetzky müssen wir, wie wir es jede Woche eigentlich machen, nochmal erwähnen. Der hat echt teilweise wieder seine orthodoxen Paraden gezeigt.
Ich sagte ja gerade, 21 Torschüsse von den Bayern, wenn du davon ausgehst, dass dann da halt auch wirklich Bälle aufs Tor gehen und unseren Lewandowski, und die sind ja durchaus in der Lage, mal so einen Ball aufs Tor zu bringen. Wenn da nur einer reingeht, dann muss da schon einer dazwischen gestanden haben, oder würde ich dem auf jeden Fall mehr Credits zusprechen als unsere Abwehr.
Das denke ich auch, ja, schon das recht. Wobei ich die Abwehr eigentlich ganz cool fand. Gut, es war jetzt zwangsweise, weil es verletzt war, aber es ist eigentlich meine favorisierte Innenverteidigung mit Abraham und Zambrano. Fand ich eigentlich auch ganz okay. Weil man muss halt immer auch vom Wissen, von was im Standpunkt wir ausreden. Die Eintracht ist halt, die Saison ist halt echt verkorkst und da müssen wir uns an kleinen Sachen irgendwie aufrichten. Und ja, ich muss sagen, viel können wir gar nicht aus dem Spiel ableiten, weil, wie wir es gesagt haben, ist es jetzt ein komplett anderes Spiel wie zu Hause gegen eine ganz andere Mannschaft, die auch ihre Probleme hat. Und gut, dass wir keine Verletzten hatten, keine Sperren, glaube ich, oder? Also es hat keiner irgendwie eine gelbe Karte gekriegt, eine fünfte oder so?
Gelbe Karten gab es einige, aber es war keine fünfte dabei.
Sperre dabei, genau, also von daher. Uns ist kein Rabe aufgetaucht, der Daniel Aula angestimmt hat. Von daher ist nichts mehr passiert, worüber wir uns aufregen können.
An sich noch finde ich es eigentlich überraschend, dass jetzt eigentlich Jagba, obwohl ja beide gespielt haben, Jagba und Otschipka, aber Jagba jetzt doch wieder so, ja, zu alter Stärke, ich weiß nicht, zu altem Ansehen gekommen ist, was ja doch unter dem alten Trainer sehr, sehr gelitten hatte. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass er auch nur irgendwie in irgendwelchen Planungen von Armin Fehmer vorkam und mittlerweile jetzt doch das... ja, anscheinend sich doch grundlegend geändert hat. Wie steht ihr denn zu der Personalie Jagba? Also ich muss sagen, vom Spielerischen her, der Einsatz stimmt ja immer. Spielerisch finde ich eigentlich einen fitten und formstarken Otschipka natürlich zu bevorzugen. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt so schnell, dass Otschipka jetzt nochmal ein bisschen Gas gibt, dass er jetzt ein bisschen Konkurrenz hat. Vielleicht geht da auch nochmal was. Oder würdet ihr jetzt an Jagba festhalten für die nächsten Spiele auf jeden Fall?
Ich fand jetzt schon eigentlich, dass er in den letzten Spielen durchaus überzeugt hat. Und ich würde jetzt auch nicht versuchen, da jede Woche irgendwie durchzurotieren. Also ich würde jetzt in der Tat erstmal da Jagba spielen lassen.
Gut, ja. Nee, kann ich auch völlig gut mit leben. Ich muss nur sagen, an sich, was du halt merkst, ist, ein Jagba ist halt einfach auch teilweise etwas überhasteter Spieler. Teilweise sind da halt wirklich Situationen dabei, da stellen sich die Haare auf, meiner Meinung nach zumindest. Ist bei Otschipka in der Hinsicht jetzt, kommt es zumindest nicht ganz so oft vor, aber wir haben ja gesehen, läuferisch und einsatztechnisch war das natürlich dann die Spiele, wo er noch gespielt hat, auch gar nichts. Also denke, da sind wir wieder bei der alten, beim alten Dilemma. Normalerweise hättest du Linksverteidiger und einen Rechtsverteidiger holen müssen irgendwann. Oder seht ihr wirklich, dass wir mit Jagba eine gute Alternative auf der Seite haben?
Ja, eigentlich, ja, das war halt nur eine gute Alternative in dem Sinne, dass Otschipka halt echt teilweise unterirdisch gespielt hat, aber eine wirkliche gute, wo du sagst, ja super, war das ja jetzt auch nicht, wie du es gesagt hast, aber wir waren ja dann schon mal froh, dass wir überhaupt rechts war es ja eigentlich noch schlimmer. Wir haben ja irgendwie, das war ja diesen beiden Problemzonen und übrigens auch nicht nur bei uns, sondern glaube ich bei vielen Vereinen, weil es eine schwierige Position ist, aber ich weiß es gar nicht. Eigentlich ist es fast egal, wen du stellst, ehrlich gesagt.
Also ich würde da jetzt nicht von einer guten Alternative sprechen, aber es ist im Rahmen unserer Möglichkeiten die einzige Alternative, die wir haben. Ja.
Ja.
Und
ja,
im Moment muss ich sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen beiden, dann überzeugt mich Jagba erstmal mehr.
Ja. Ich muss sagen, vom Bauchgefühl her schließe ich mich dir an.
Ja. Und wir wissen, Basti hat viel Bauch, von daher... Passt das?
Das heißt noch mein Mitchell Weiser Foto gesehen, obwohl habe ich den Bauch weggeschnitten.
Die Schattenredaktion, also known as Menschen auf Twitter, die uns folgen, haben mir gerade eben noch was reingereicht, und zwar bei dem Thema Fabian, weil wir das ja gerade eben so kurz hatten. Das ist wohl gerade eben so ein bisschen Beef zwischen dem Vater Fabian, also gibt und unserem Coach Nico Kovac, weil sich wohl der Vater von Marco Fabian im mexikanischen Fernsehen beschwert hat, dass das ja irgendwie unmöglich wäre und unterstellt, dass der Trainer Kovac etwas gegen Mexikaner hätte. Er will es nicht sagen, aber es macht den Anschein so mehr oder weniger.
Ach du liebe Zeit, das ist auch unnötig.
Also da
hätte man vielleicht den Vater mitscouten müssen, ehrlich gesagt. Also
das ist ja... Oh Gott. Also das sind jetzt ja wieder richtig skurrile Sachen.
Was macht der Kollege in Mexiko? Wie viel hat er gesoffen? Der weiß doch, dass die anderen im Abstiegskampf sind. Das jetzt so Plätze kann er, das kann er von mir aus im Sommer machen. Aber was soll das denn jetzt?
Ich finde auch die Begründung irgendwie ganz, ganz hervorragend. Weil irgendwie Kovac mit der Nationalmannschaft damals gegen Mexiko gespielt hat und am Anfang irgendwie große Töne hat und danach irgendwie 1-4 gegen die Mexikaner verloren hatte. Das soll da jetzt angeblich dann der Grund deswegen sein. Also finde ich jetzt halt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und so ein Kram, den man, glaube ich, jetzt auch wirklich, wie er sagt, in der jetzigen Situation vorne und hinten einfach nicht braucht. Also
Das wünsche ich mir für unsere direkten Kandidaten da unten im Abstiegskampf, dass bei denen so eine Scheiße aufkommt und nicht bei uns jetzt hier. Also es ist auch wieder so richtiger unprofessioneller Mist. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal hier bei hessenschau.de, hatten sie ja auch nochmal, Fabian hatte das ja auch sofort jetzt hier dementiert und hat gesagt, meine Beziehung mit meinem Club und dem Trainer ist sehr gut, ich habe keine Probleme mit niemandem. Also da auch wohl ein bisschen versucht, das Feuer wegzunehmen, ein bisschen einzudämmen. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das jetzt nochmal Auswirkungen hat. Wenn wir aber davon ausgehen, was ja vorhin schon welche gesagt hatten, dass es wirklich an der Nationalmannschaftsnominierung und der späten Rückkehr lag, dass er nicht im Kader stand, dann sind wir doch, denke ich, wieder alle zufrieden, wenn er mal im nächsten wichtigen Spiel wieder spielt. Und dann sieht man auch, dass wahrscheinlich wieder alles nur Quatsch war, dass hier die Medien wieder Mods aufgebauscht haben, was wahrscheinlich vorher eventuell sogar ein Übersetzungsfehler ist. Also ist ja manchmal auch skurril, was sich da auftut.
Ja, das stimmt allerdings.
Damit sollten wir uns echt, also Gott, ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt, aber damit sollte man sich echt nicht beschäftigen. Ich glaube, Kovac macht das auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Kovac das an den Spieler auslassen würde. So schätze ich ihn überhaupt nicht ein, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht.
Also da kann ja der Fabian auch nicht so viel, wenn sein Vater zu viel trinkt.
Genau, aber wir packen damit schon mal Vater Fabian als einen Dummschwätzer der Woche auf die Liste. Damit hat er sich gerade eben einwandfrei qualifiziert, würde ich mal behaupten.
Ja, das ist gut, ja.
Dummschwätzer International.
Genau, dann müssen wir halt mal nach Mexiko fliegen, um den goldenen Kalle zu bereichen. Das ist dann halt so. Ja.
Fantastisch.
Genau, die Hörer bezahlen und wir fliegen da mal eben rüber.
Sehr gut, genau.
Aber inklusive Spesen bitte.
Natürlich, also so eine Flasche Tequila muss da schon für jeden irgendwie drin sein.
Das ist hervorragend.
Genau, bevor wir nach Mexiko fliegen, fliegen uns hoffentlich erstmal die Punkte zu, nämlich am Wochenende im Spiel gegen Hoffenheim. Eher offensiv spielen oder eher erstmal abwartend?
Offensiv, würde ich fast sagen. Ich habe vor ein, zwei Wochen gesagt, dass ich ein bisschen Angst vor Hoffenheim habe, weil die sich ja jetzt wieder so spielerisch verbessert haben und auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben.
Und im Gegensatz zu Hannover einen Trainer haben.
Genau. Hoffenheim hat auch jetzt Nerven gezeigt, finde ich. Weil die auch ein Heimspiel hatten, was sie eigentlich, wenn du nicht absteigen willst, hätten gewinnen müssen in der Situation.
Ja.
Und haben zwar jetzt nicht unterirdisch gespielt, aber auch so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen Nervenflatter gekriegt. Und ich hoffe, dass wir das quasi jetzt nutzen können. Und Hoffenheim auch gar nicht irgendwie großartig hier spielen lassen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also wir müssen vielleicht früh drauf gehen, dass wir sie quasi die Stärke, die ich bei denen sehe. Weil ich sehe Hoffenheim zum Beispiel nicht als Mannschaft, die über die Einstellung und Mentalität und über jetzt, ja, über Spirit kommt, wo wir sagen, die bringen jetzt hier 10.000 Hoffenheimer mit, so wahrscheinlich. Die haben ja zu Hause nicht mal 10.000 Zuschauer. dass man denen gar nicht irgendwie. Weil für die wäre das ja ein super Spiel, wenn die quasi das Spiel machen könnten, wenn die oft viel im Ball hätten und wenn das Stadion ruhig wäre. Das wäre ja alles Spiel. Und das müssen wir ihnen, glaube ich, nehmen. Die Eintracht muss drauf gehen, um den komplett zu zeigen, hier, so läuft es ab. Und genauso wie die Verhältnisse auf den Rängen sind, werden wir die auch probieren, auf den Platz zu kriegen. Weil dann sehe ich bei Hoffenheim nicht mehr viel. Die alle gut kicken, aber ich sehe nicht, dass das eine Mannschaft ist, wo du sagst, die sind charakterlich komplett einwandfrei, beziehungsweise sind das Killer, oder ich denke schon, dass man die ärgern kann, sag ich mal, und das sollten wir machen. Also wir sollten gar nicht uns auf einen spielerischen Schlagabtausch einlassen, so wie ein Boxkampf, wenn du weißt, eigentlich ist der Gegner stärker, dann musst du ihn rausschlagen, sag ich mal, und du kannst nicht nach Punkten gewinnen, weil müssen wir hoffen, naja, am besten schon zur Halbzeit K.O. gehauen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also über die Konditionen können wir da nicht kommen. Wir müssen das ausnutzen, was wir haben, nämlich dass wir die Heimsituation haben und dass es sehr, sehr laut wahrscheinlich im Stadion sein wird von der ersten Minute an. Da musst du halt einfach drauf. Du musst die halt in den ersten 20 Minuten so dermaßen plattrennen und verwirren, dass da am besten die Messe schon gesungen ist, weil ansonsten hast du es halt ähnlich wie Köln am Wochenende, dass da halt am Ende in der 90. dann wieder so einen blöden Ausgleich oder halt generell das Gegentor fängst.
Aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir es auch hinbekommen, nicht nur 20 Minuten da Dampf zu machen, sondern die Kondition in der Mannschaft stimmt ja, merkt man ja, die laufen ja wirklich hier, also reißen ordentlich Kilometer runter. Ich denke, da sind wir wirklich gut dabei, dieses aggressive Pressing, das Mitlaufen, das wirklich den Bällen nachsetzen und so weiter, das funktioniert ja eigentlich sehr gut. Mhm. Selbst gegen die Bayern, fand ich, war das ordentlich. Wenn du nur die Leistung wiederholen kannst, denke ich, tut sich Hoffenheim da auch relativ schwer. Und darin sehe ich auch die Chance. Bastian, muss ich dir voll und ganz recht geben, wenn du Hoffenheim nicht ins Spiel kommen lässt und hoffentlich dann auch deine spielerischen Situationen, die du eventuell in der Offensive dann auch hast, ordentlich ausspielst und mit ein bisschen Glück natürlich auch, denke ich, ist da ja das ein oder andere Törchen auch drin. Das ist jetzt keine unschlagbare Mannschaft. Und insbesondere, wenn du früh zumachst und über den Kampf und die Aggressivität auch ein bisschen kommst, dann tun die sich schon schwer. Das ist, denke ich, das ist unsere Chance.
Wie viel Entscheidungsspiel ist es für uns?
Entscheidungsspiel ist schwierig.
Nee, ist es auch also, nicht. Weil da ist alles noch eng genug. Wenn Hoffenheim jetzt gegen uns gewinnt, sind die vielleicht draußen, aber die anderen noch nicht. Also das ist alles drin, sag ich mal.
Sag es, Gonzo hat es gesagt. Also ich muss sagen, selbst.
Jetzt erstmal der Basti,
genau. Auf geht's, Basti, los.
Der Gonzo hat gesagt, ich soll langsamer reden, weil ich Tonaussetzer habe. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so langsam rede, hört sich das sowieso so an, als hätte ich Tonaussetzer. Deswegen rede ich jetzt wieder normal und lasse dem Dennis das Wort.
Vielen Dank. Aber ja, es ruckelt heute irgendwie hier ein bisschen in der Leitung. Das hatte ich auch schon das Gefühl, leider. Aber ich glaube, da müssen wir einfach mal technisch gucken, was da los ist. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ich denke, dass... Was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren. René, moderier doch noch mal. Vielleicht fällt mir es gleich ein.
Der alte Mann und das Internet. Die Frage war ja, wie viel Entscheidungsspiel ist das für uns dann nachher? Und Basti hat zu Recht angemerkt, dass das alles da unten relativ eng ist und dass dann vielleicht Hoffenheim raus ist, aber wir durchaus noch Chancen haben. Ich gebe ihm soweit recht, dass es da unten alles irgendwie sehr, sehr eng zugeht und da doch durchaus noch so ein paar Plätze da drin sind, aber ich mach mir ernsthaft Sorgen, wenn da gegen Hoffenheim nicht die 3 Punkte auf unserem Konto stehen, dass das sehr, sehr, sehr eng wird, weil ich mich nicht drauf verlassen möchte, dass die anderen immer für uns spielen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch sagen wollte. Mit Hoffenheim, selbst wenn die gegen uns gewinnen, sind sie noch lange nicht draußen da unten. Es sind immerhin noch 6 Spiele. Und du hast was hätten die denn dann? 31 Punkte. Also da muss schon auch bei denen noch weiterhin alles laufen. Das Problem ist so ein bisschen, du hast natürlich es jetzt selbst in der Hand, ne? Dass du gibst diese gute Situation, die du in Anführungszeichen im Moment noch hast, indem du in Hoffenheim gut punkten kannst. Wenn du da hast du es selbst in der Hand, gewinnst du, bist du auf jeden Fall an denen vorbei. Du hast dann die Möglichkeit in Darmstadt und auch in Bremen, die alle da unten noch mit drin hängen. Das wäre schon schade, wenn wir das Spiel jetzt abschenken würden, was wir garantiert nicht machen. Aber auch wenn wir das verlieren, denke ich, ist da schon noch was drin. Aber die Situation wird dadurch auf gar keinen Fall leichter. Und jetzt, wenn du wirklich siehst und der Trainer sicherlich dann auch motivationsmäßig die Leute richtig anpeitschen wird, kommt, gewinnt heute, dann zieht er an denen vorbei, ist, denke ich, auch nochmal ein Argument, was du in so eine Traineransprache gut reinpacken kannst, was auch vielleicht nochmal das ein oder andere Prozent bei den Spielern rauskitzelt. Und ja, da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass da was geht.
Was sagt ihr denn, wie viele Punkte braucht man denn, um definitiv am Ende aus dem Thema Abstieg raus zu sein?
Boah, das ist eine schwierige Frage, die ich mir jeden Tag ein paar Mal stelle und 1000 Tabellenrechner hin und her schiebe, aber ich glaube...
Genau das mache ich nicht, weil ich Angst habe vor dem, was dann da steht.
Ja, und ich sag dir, das sollst du auch nicht machen, weil wenn man wirklich... Also, die meiste Zeit lerne ich dann dabei, dass wir 17. oder 16. werden.
Ja, auf der anderen Seite bist du ja auch unser Tippgott und hast ja die meisten richtigen Treffer gelandet, von daher macht mir das jetzt noch mehr Angst.
Tut mir leid. Aber... Unser Tippgott, ich nehme jetzt meinen Tipp dann schon mal vorweg, damit ich dich jetzt beruhigen kann, damit du nicht vom Stuhl fällst. Ich tippe 2-1 gegen Hoffenheim für uns. Und dann haben wir ja schon mal, dann hätten wir Hoffenheim mit reingerissen. Das wäre, glaube ich, ein wichtiges Statement, finde ich. Also es wären nicht nur die drei Punkte wären wichtig, sondern das Momentum wäre auch wichtig, genau in der richtigen Phase der Saison. Weil du fährst dann nach Leverkusen und da kannst du dann wieder, das ist wieder ein Spiel, wo du, naja, mal schauen musst und eher hoffen musst, dass die anderen nichts machen und kannst trotzdem vielleicht 1-1 dort spielen. Und deswegen ist es, das Hoffenheim-Spiel ist sowieso wichtig. Es wird aber dadurch, dass wir wieder auswärts gegen eine einigermaßen gute Mannschaft wieder danach auswärts spielen, jetzt wie ähnlich wie gegen München, müssen wir eigentlich wieder gewinnen. Und selbst wenn wir wieder nur 1-0 gewinnen, ein dreckig wie gegen Hannover und Hoffenheim kriegt 4 Elfmeter nicht, das ist mir alles wurscht jetzt. Also es geht nur noch ums Team Kovac, Team auf jetzt. Und es muss jetzt gebrüllt werden, bis die Heide wackelt. Und wir können auch gar nicht mehr groß über Aufstellung reden. Also ich habe jetzt auch gegen Bayern, das hat mich kurz irritiert, aber ich bin jetzt gar nicht mehr, wir hatten uns ja die vorherigen Monate immer so Gedanken gemacht, der könnte mal spielen, man könnte mal das ausprobieren. Es ist völlig egal. Also ich muss auch jetzt ganz ehrlich gestehen an alle, die mich kritisiert haben, dass ich Fee so viel kritisiert habe. Und ich gebe ganz offen zu, hätte ich diese Aufstellung, die Kovac teilweise jetzt gewählt hat, unter Fee gesehen, hätte ich mich, glaube ich, sehr, sehr aufgeregt. Aber Kovac hat alles Glück, dass er jetzt in der Extremsituation da ist und ich das gar nicht hinterfrage. Ja. Und? Ja, es kommt auch nichts mehr drauf an. Es kommt nicht, es ist egal. Ich werde nächste Woche hier nicht sitzen und spielerische Defizite kritisieren, wenn wir Eintracht gegen Hoffenheim gewonnen hat, weil das ist mir dann wurscht. Dann tut's mir leid. Dann müssen die Leute, die das gerne hören würden, müssen dann bis zum Sommer warten, weil das ist jetzt alles hinten dran und wird dann wahrscheinlich, werde ich im Sommer explodieren, weil die Eintracht tatsächlich wieder eine Saison verschenkt hat und hoffentlich wenigstens jetzt mit dem blauen Auge davon kommt. Aber ja, es ist einfach, ich würde Kleinigkeiten ändern, ich würde Kittel in die Startelf bringen, weil er mich mit seinem Move immer noch begeistert hat. Ich habe den immer noch im Kopf und wenn der eingeschlagen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nachträglich von Marvins Umzug nach München gerannt und hätte ihm gratuliert. Und ich habe so ein ganz kleines Bauchgefühl, dass das entscheidende Tor von Lucas Sanyos geschossen wird, aber kann ich gar nicht begründen.
Aber die Frage war ja, wie viele Punkte muss man haben, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Ich lasse da jetzt nicht locker.
Ja, ich habe probiert, es auf Philipp Lahm-Weise zu umschiffen. Aber ich sag mal 36.
Wir haben jetzt aktuell 27. Das heißt, wir brauchen noch 9 Punkte aus 6 Spielen.
Genau, was eine durchwachsene Bilanz wäre und die kann man holen auf jeden Fall.
Als 15. ne? Also für den 15. 36. Oder sogar für den 16. 36.
Ja gut, sorry Dennis, dass ich jetzt nicht so ins Detail gehen kann. Am Ende kommt es ja auf
Nein, auf ich meine... Ich mein,
also Torverhältnis ist ja bei uns ganz okay eigentlich, finde ich.
Ja, dadurch, dass wir jetzt von den Bayern da nicht in den Himmel geschossen worden sind. Ja, ansonsten wäre das vielleicht auch ein bisschen schwierig geworden, aber das hat uns
genau, natürlich... Genau, das kann ja am Ende der Saison auch wieder noch einen kleinen Ticken Entscheidung. Also weißt, wir hätten auch 5 Stück kassieren können und im Endeffekt ist das Torverhältnis am Ende des Tages dann auch wie ein Punkt. Also wenn du punktgleich bist, dann sind wir 15. und der vielleicht schlechtere Torverhältnis hat, geht dann in die Relegation.
Ich will noch mal eine Sache kurz auch aufgreifen, die der Basti eben gerade gesagt hatte. Und zwar geht es noch mal drum um diese Sache mit die Ausstellung, die Kovac da gemacht hat, könnte einen auch teilweise zum Ausrasten bringen. Sehe ich völlig gleich wie du. Das Einzige, was ich daran jetzt noch dazu sagen wollte, ist, es scheint ja so zu sein, wir sehen was nicht, was offensichtlich intern oder auch auf dem Trainingsplatz oder wie auch immer abzulaufen scheint, denn es setzen sich ja doch auch immer mal Spieler durch, wo man sagen würde, das gibt's doch gar nicht, warum spielt denn der jetzt und warum spielt ein anderer, wo wir vielleicht nur kurze Einblicke in mal Spiel sehen oder mal, was weiß ich, der kam da mal für eine halbe Stunde auf den Platz und hat uns sehr gut gefallen, scheint doch sehr viel komplexer zu sein als ist jetzt so, ist normalerweise hätte jeder gesagt, ah, okay, Rehgesel war top und Dings, lass einen Rehgesel spielen. Lass den und den jetzt spielen von Anfang an. So als Fan merkst du daran wieder, dass es vielleicht, und das tut mir auch leid, dass man da immer gleich so, ah, verdammte Scheiße und was ist das hier für ein Mist und was hat der wieder für ein Mist aufgestellt. Es scheint doch sehr viel komplexer zu sein, als ich mir das zumindest vorstelle, denn wir sehen ja, an einigen Spielern wird so festgehalten, was für uns total unglaublich beschissen ist. Scheint aber dann doch eine Berechtigung zu haben, dass entweder die anderen Spieler eine noch schlechtere Trainingsleistung abgeliefert haben oder es irgendwelche andere Punkte geben, die eben insbesondere gegen die einen und für die anderen Spieler spricht. War einfach nur nochmal eine interessante Sache, wo auf jeden Fall, Basti, du hast völlig recht, es sind teilweise Situationen, wo ich auch unter einem neuen Trainer sage, hä, was ist denn das jetzt, was lässt der denn für ein komisches Zeug spielen? Aber offensichtlich, ja, gibt es wohl Qualitäten, die man nicht so offensichtlich auf den ersten Blick sieht.
Ja, ja. Und im Endeffekt hat er ja auch bei uns noch mehr Kredit als Fee, weil wir haben ja Fee auch nicht direkt kritisiert. Es ist ja nicht so, dass wir schon mit der Hasskappe in die Saison gegangen sind, sondern wir waren ja noch einigermaßen, das kam ja mit der Zeit. Also,
naja, so ein bisschen skeptisch waren wir von Anfang an schon, also das müssen wir halt schon dazu.
Gut, sagen. Aber das liegt ja auch daran, dass Fee hier schon mal war und die letzte Zeit unter ihm schon spielerisch sehr, sehr dürftig war.
Das ist richtig.
Also das ist ja nicht so, dass Kovac ist ja noch frisch, also und klar, wenn Kovac jetzt 2 Jahre das so macht und die Eintracht genau immer so spielt wie gegen Hannover, dann werde ich mit Sicherheit auch hier irgendwann sitzen und vielleicht, keine Ahnung. Dann
ja, aber bitte nicht 2 Jahre damit warten. Also nochmal, um auf Dennis seinen Punkt da so ein bisschen einzugehen. Also ich glaube, dass halt Kovac eher über das Thema Einsatz, Wille und vielleicht auch so ein bisschen Fitness geht und dass er da halt einfach deswegen Leuten, die halt einfach im Training einen fitteren Eindruck machen und vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Wille zeigen, da jetzt dann den Vortrieb lässt und vielleicht dann auch deswegen den einen oder anderen bringt, den wir da jetzt an der Stelle vielleicht nicht gesehen hätten. Also ich glaube schon, dass er da ein ganz gutes Gespür dafür hat und dass das nachher dann den Ausschlag gibt.
Ja, ja.
Was für mich auch vollkommen fein ist an der Stelle, weil es geht mir jetzt nicht darum, dass da jetzt irgendwie schön gespielt wird und da Ronaldo-mäßig irgendwie der Ball oben in den Winkel geht, sondern der Ball muss halt überhaupt irgendwie hinter die Linie. Ja, ob das Chandler nachher mit seinem dicken Poppes macht oder Radetzky, indem er einfach einen gigantischen Abschlag macht oder wie auch immer, das ist mir vollkommen egal. Und selbst wenn Russ per Fallrückzieher das Ding reinmacht, ist mir das auch wurscht. Hauptsache, das Ding landet da irgendwie drin. Ja,
ja eben, das ist ja. Am besten wäre Eigentor Schwegler.
Ja, genau.
Ja, also.
Ja, der spielt ja gar nicht mehr, das ist außer Titel.
Die Hilfe von den anderen wollen wir dann da jetzt auch nicht.
Ist mir egal, wenn ich ein Kaugummi auf Julian nach.
Ja, da hat die DFL kurzfristig die Leitung unterbrochen, damit das mit dem Kaugummi jetzt hier nicht die Runde macht.
Das waren wir doch, wir haben rausgepiept, genau, ja.
Sowas würde ich niemals rauspiepen, das weißt du.
Ich kann es auch gerne nochmal sagen. Ich kann auch gerne 2 Kaugummis auf Julian Nagelsmann schmeißen, also von daher.
Ich befürchte, dass Julian Nagelsmann die fängt und die einfach so Chuck Norris-mäßig zurückwirft.
Das befürchte ich nicht, hast du ihn mal angeschaut. Ich befürchte, dass er wahrscheinlich seine Mama anruft und dann. Dann muss ich zum Elternsprechtag. Muss ich
dann kommen. Ja, dann müssen wir zum Elternsprechtag, weil wir quasi für dich die Verantwortung hier übernommen haben. Das finde ich noch viel schlimmer.
Und das nach meiner Pressekonferenz. Alles wieder vergessen. Ja. Genau. Ja, ich bin doch der Niklas Bentner der Podcast-Szene von
daher. Das auf jeden Fall. Und
ich lerne es einfach nicht.
Und ich finde es immer noch sehr tragisch, dass du am Wochenende bei dem Umzug erst eine Tüte voll Glaskuchen angeschleppt hast und den danach einfach kommentarlos wieder mitgenommen hast und ich kein Stück davon abbekommen habe.
Das war gar nicht kommentarlos. Ich habe euch das gefragt. Er stand da einsam auf der Mauer und der Marvin hat dann beschlossen, dass wir das mitnehmen und für bei WrestleMania essen, weil es war ja irgendwie alles ziemlich unübersichtlich. Also.
Ja, danach war es auch unübersichtlich, weil der Kuchen war weg.
Ja, du hättest ja auch zu mir kommen können.
Ja, ja. Gut, also so,
wir brauchen
9 Punkte, sagt Herr Basti. Noch aus 6 Spielen. Wir haben jetzt Hoffenheim, dann Leverkusen, dann Mainz, dann Darmstadt, dann Dortmund, dann Bremen. Wenn wir jetzt mal sagen, Hoffenheim. Keine Diskussion. Gibt es auf jeden Fall 3 Punkte. Leverkusen.
Wir gewinnen in Darmstadt.
Genau, wir gewinnen in Darmstadt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sind schon mal 6 Punkte.
Und wir gewinnen in Bremen. Aus dem Aus.
Weiß ich nicht. Also für mich wäre Leverkusen auf jeden Fall ein Punkt drin.
Ja.
Mainz ist für mich so Wackelkandidat. Und Dortmund ist für mich so ein bisschen abhängig, wo sie danach stehen. Wenn für die meisterschaftsmäßig nichts mehr geht, die aber noch in der Euroleague unterwegs sind, wäre das für mich so ein Ding, dass sie sagen, okay, ein bisschen runter vom Gas, vielleicht sogar irgendwie im DFB-Pokal, dann könnte da vielleicht auch noch was gehen.
Also gegen Dortmund rechne ich mir überhaupt keine Chancen aus. Und ich muss auch wirklich sagen, wir wollen es ja nicht übertreiben, wir müssen ja nicht in jedem Spiel punkten.
Nee, aber ich würde
auch eher... Ja. Ich bin eher auch hier für die Variante von Basti, dass wir einfach die Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Also bedeutet Hoffenheim, Bremen und Darmstadt. Ansonsten, klar, wenn du mehr Punkte holen kannst, ich denke auch theoretisch mit jetzt noch 7 Punkten aus den letzten Spielen spielst du trotzdem Relegation. Muss man mal schauen.
Ich habe halt keinen Bock auf ein Entscheidungsspiel in Bremen, so wie der Herr Gonzo das auch gerade eben schon geschrieben hatte.
Ich habe da riesen Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ja, weil du hinfährst.
Ja, und weil die Eintracht es da schafft, ich weiß das.
Wenn das ja.
Halt kommt. Und weil der Herr Lossenippes dann da vielleicht auch ist, wenn er nicht zur Relegation kommen muss.
Und ihr dann quasi in Boxerschrotz zu zweit von Bremen wieder zurücklauft.
Genau.
Hervorragend.
Und bezüglich der Ausstellung trotzdem, auch wenn Basti eigentlich nicht über die Ausstellung reden möchte, jetzt demnächst. Genau. Gegen Hoffenheim an sich haben wir uns ja darauf eingestellt, eher offensiv, ne? Gutes Pressing, früh angehen, nicht hinten reinstellen. Mhm. Ich denke, da sind wir doch alle drei d'accord, oder?
Yes.
Ansonsten bezüglich der Personalie Russ, denke ich, sind wir uns auch einig, dass wenn ein Abraham und Zambrano fit sind, wir eigentlich die Innenverteidigung nicht wieder umstellen wollen.
Ich meine, Russ hat jetzt mit dem Lauftraining erst wieder angefangen. Also ich fand jetzt Zambrano und Abraham da nicht schlecht. Also ich würde es jetzt nicht auf Biegen und Brechen da irgendwie reindrücken wollen.
Ja, und auch laut Kovac ist ja ein Russ keiner für die Doppel-6 dementsprechend.
Ja, vielen Dank.
Wäre dann raus, ne?
Genau, dann wäre eher so die spannende Frage, Seferovic oder Castanjos im Sturm und Kittel eventuell von Beginn an, weil er ja durchaus jetzt in München wieder gezeigt hat, dass er zum einen spielen kann, spielen will und da auch irgendwie tormäßig was reißen kann oder könnte.
Das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ich würde Kittel für Aigner auch einmal eintun. Aigner, der kommt irgendwie aus seinem Ding auch nicht raus, finde ich. Also der kann man jetzt auch mal irgendwie ein Spiel rauslassen, meiner Meinung nach. Aber gut.
Du kannst ihn ja auf die Bank packen, wenn du merkst, dass es halt eben nicht funktioniert. Genau. Aber ich glaube, du brauchst halt einfach auch ein bisschen Wille, Speed, Kreativität.
Ja, du brauchst sowas Besonderes einfach, weil guck mal, die Situation, die er in München geschaffen hat, die können auch Spiel entscheiden, so einzelne Situationen. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, warum Fabian, vielleicht sollte er auch wieder ein Kader sein, weil er ist auch so einer. Weil Huschti ist ja, glaube ich, angeschlagen noch, bei ihm ist auch unsicher, weil er eine Zerrung hatte oder keine Zerrung, keine Ahnung. Aber ich würde schon ein bisschen was verändern. Also ein bisschen, ich finde einfach, weil wir haben einen Spieler drin, wo du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt Aigner und Seferovic zum Beispiel rausnehme und Kittel und Castanjos bringe, ich weiß nicht, ob die Leistungsgrenze nach unten da allzu hoch ist, ob du quasi zu viel verlieren kannst, weil so unfassbar gut haben die beide nicht gespielt, als dass du jetzt sagen kannst, ich kann es nicht riskieren, die rauszunehmen. Mhm. Und so, ich denke schon, dass man das ausprobieren kann, aber gut. Ja.
Dann lass uns nochmal was ganz, ganz Verrücktes machen. Wir spielen Radetzky im Tor, ist klar, hinten Viererkette, links Jagba, rechts
Regesel, würde ich
sagen. Regesel in der Mitte, Zambrano, Abraham.
Ja, genau. Gut.
Einen im defensiven Mittelfeld, wen nehmen wir da?
Ich würde zwei nehmen, oder?
Nee, einen.
Einen.
Dann nehmen wir Hasebe.
Hasebe, rechts Kittel, links Ben Hatira. Als Zehner Stendera und Fabian. Und dann ist die Frage vorne Castanjos oder Seferovic.
Castanjos würde ich nehmen. Also wird so 4-1-4-1 spielen quasi.
Korrekt.
Okay, ich hätte jetzt, also ein bisschen defensiver hätte ich gestellt. Ich hätte Stendera auch gestellt, aber neben Hasebe und dann quasi Fabian davor. Ja.
Nee,
ja, ich würde links Ben Hatira, in der Mitte Fabian, rechts Kittel stellen, vorne Castanjos. So würde ich aufstellen.
Nee, ich würde es mal mit zwei Zehnern versuchen.
Kann man auch machen. Ist ja dann im Endeffekt auch nur eine Dings von Variabilität, so eine kleine Frage, ob der ein bisschen sich zurückfallen lässt oder wer der offensivere von beiden Zehnern ist. Aber ich bin Personal, was du genannt hast, 100% d'accord gehen, sage ich jetzt mal.
Herzlich willkommen im Fremdwort-Podcast.
Ich habe da gesagt, ich muss mich jetzt wieder beruhigen.
Wer sagt das? Der Herr Lostenippes.
Nee, alle. Ich habe das Gefühl, alle wollen das. Ich bin zu eskalativ hier.
Nein.
Als Gegenpol zum Dennis braucht man manchmal ein bisschen was so ein bisschen Pep reinbringt.
Genau, wir wollen ja nicht einschlafen im Podcast. Okay. Wenn hier nur noch so Emotionen wie bei mir rauskommen, das kann ja gar nicht gehen.
Genau.
Ja, wir müssen uns schon ein bisschen auf die Stimmung im Gästeblock vorbereiten, vielleicht schon ein bisschen.
Also. Eskalative Stimmung.
Ja. Nee, aber damit kann ich leben auch. Also die Aufstellung gefällt mir so eigentlich ganz gut. Auch so ein Fabian würde ich auch mal wieder spielen lassen. Ben Hatira war ja eigentlich recht gallig. Also klar, kann man da auch immer noch mal gucken, ob nicht der ein oder andere Wechsel dann noch mal vorgenommen werden kann. Auch ein Eigner mit einer kleinen Pause auf der Bank am Anfang vielleicht. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich denke, optimistisch für das Spiel sollte was gehen.
Hervorragend, dann lass doch mal ganz optimistisch einen Tipp raus, Herr Dennis.
Also ich denke, wir wollen ja es hier nicht übertreiben, 1-0 für uns.
Sehr diplomatisch und zurückhaltend, so kennt man ihn. Herr Basti?
2-1 für uns.
Wir haben einen einwandfreien Torhüter, wir haben in meiner Variante der Aufstellung zwei gute Zehner und einen guten Stürmer, ich sage 3-0.
Okay.
Ja. Die Hütte muss brennen.
Habe ich nichts dagegen.
Hervorragend. Dann kommen wir zu unseren beiden allseits beliebten Standardkategorien mittlerweile. Wir fangen ganz klassisch an mit dem Dummschnitzer der Woche und wir verleihen für die Kandidaten der letzten Woche den ersten Platz an den Fanclub-Nationalmannschaft für sein wunderbares Spruchband mit den Anweisungen, wie man im Stadion zu agieren hat. Mit über 50% ein ganz klarer Gewinner.
Oh, das ist aber schon wunderbar.
Erdrutschartig. Erdrutschartig, genau. Platz 2 liegt mit 27 Punkten dahinter und das ist mal wieder Ralf Rangnick. Bei unseren Dummschwätzer der Woche, diese Woche, haben wir wieder einen gern gesehenen Gast, den wir hier gleich als erstes mal nach vorne stellen wollen. Nämlich einen gewissen Herrn Klaus Allofs, der einen gewissen Niklas, der Lord Bentner, als Gefahr für die Gemeinschaft bezeichnete, was ich eine sehr drastische Beschreibung finde. Einfach nur, weil er irgendwie zu spät zum Training kam, sich ein bisschen pissig aufgeführt hat und vielleicht da nicht so ganz in das Konstrukt passt, fände ich das schon. Also das, was da gerade so in Wolfsburg abgeht, schon so ein bisschen sehr makaber.
Ja, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, da wird auch mit verschiedenen Maßstäben da gemessen. Also Wolfsburg hat allgemein eine Mannschaft, wo ich denken würde, die sind jetzt alle nicht so die unfassbar coolsten. Also Bentner ist natürlich bestimmt ein schwieriger Typ, aber die haben den aber auch.
Ja, aber das wusste man doch vorher. Also
das meine ich doch. Also für die Verhältnisse, was man vorher erwartet hat, war der ja eigentlich noch ein Knabenschüler da. Also der war ja hier, Klosterschülermäßig unterwegs. Also von dem hat man ja gar nichts Schlimmes gehört.
Ja gut, du kannst in Wolfsburg ja auch nichts machen.
Ja gut, aber kannst du wenigstens nach Braunschweig fahren und da jemanden verprügeln. Aber keine Ahnung. Was du, also ich habe vom Bentner nichts gehört. Vielleicht ist auch nicht rausgekommen. Aber wenn er so ein bisschen, der hat er halt auch nicht gespielt. Und das ist so ein bisschen Unzufriedenheit. Und das hatten wir ja hier mit Seferovic auch. Und dann irgendwie sowas Drastisches zu formulieren. Ich finde, Klaus Allofs, diese Aussagen, die er tätigt, der war ja letzte Woche schon mal nominiert oder vorletzte Woche in der Kruse-Causa, der macht teilweise, finde ich, dass er sich seiner Verantwortung als Manager irgendwie nicht bewusst scheint, weil er auch teilweise echt schädigende Aussagen tätigt. Also er hatte erst Kruse, bevor er eingelenkt hat, hat der Kruse ja auch komplett zum Abschluss freigegeben. So in der Öffentlichkeit 2-3 Mal. Mit Bentner macht er jetzt das Gleiche. Und weil die Sache ist ja die, dann schmeißt ihn halt raus. Also dann schmeißt ihn raus. Wenn er eine Gefahr für die Mannschaft ist, man kann ja immer noch eine Trainingsgruppe 2, da kann man hoffen, am Anruf, wie man das macht.
Naja, er hat ja nicht mal gesagt, Gefahr für die Mannschaft, hat er gesagt, Gefahr für die Gemeinschaft. Das ist ja eigentlich nochmal irgendwie eine Stufe schlimmer. Das ist ja schon so nach dem Motto, eigentlich muss der Kerl in den Knast. Für was denn? Weil er sich mit einem Mercedes hat fotografieren lassen, obwohl VW der Sponsor ist und weil er irgendwie ein bisschen rumgepinst hat und zu spät zum Training kam.
Ja, also die lenken halt auch ab. Also die lenken halt auch echt ab davon, dass sie beide, Allofs und Hacking, habe ich das Gefühl, die lenken auch ein bisschen davon ab, dass die beide nicht den allerschönsten Job machen. Also die haben dieses Jahr nicht, die haben keine köstliche Torte gebacken dieses Jahr. Also die blasen ein Geld raus, die Leute da. Und tun aber immer so, als wenn sie sich in irgendeiner Aufbauphase befinden. Meine Güte, die haben jetzt mal im DFB-Pokal geholt und ein bisschen der Champions League rumgemacht und spielen jetzt gegen Real Madrid.
Ja, sie hängen halt hinter ihren Erwartungen zurück. Ja, letztes Jahr Platz 2, Meisterverfolger Nummer 1 und in diesem Jahr kannst du froh sein, wenn du noch in die Euroleague reinrutschst.
Ja eben. Also, und dann hätte ich, glaube ich, andere Sorgen, als Kruse und Bentner zu kritisieren, weil einer Geld verliert und der andere sich Mercedes fotografieren lässt. Das meine ich ja. Das ist so ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt, weil Allofs jemand ist, der oft mal so ein Ding raushaut. Der haut einfach irgendwelche ganz merkwürdigen Sachen raus und ich habe das Gefühl, er würde gerne dann manchmal so Dinger wie Uli Hoeneß damals machen, aber die gehen halt komplett nach hinten los. Ähnlich wie du es bei Karl-Heinz Rummenigge bemerkst. So dieses Pseudo-Kriegsführung und Ablenken und Schiedsrichter kritisieren, wo du denkst, ja, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Heat auf mich, um. Aber es wirkt dermaßen lächerlich, dass dieser Verein Wolfsburg, der sowieso schon unsympathisch ist, und du gedacht hast, gut, jetzt kommen Hecking und Alofsen, vielleicht können die denen ein bisschen positiveres Flair geben. Die machen es noch schlimmer. Also das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht genau. Also mir ist es wurscht, Wolfsburg. Ich gucke die Spiele von Wolfsburg sowieso nicht. Ich gucke mir auch nicht an, wenn die in der Champions League spielen. Also von daher, aber ich finde, dass die beiden, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, wäre ich schon ein bisschen angepisst. Ich sagen würde, ey, wir Wolfsburg-Fans haben eh schon nicht leicht. Und dann haben wir noch so eine Art Rudi Völler Leiter im Dings. Und denkst, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Nominierung absolut verdient, sag ich
mal. Ja, mehr als verdient. Aber auch der zweite Nominierte hat was mit Wolfsburg zu tun, oder?
Ja, ich habe Marcelo von Real Madrid nominiert, der in der Pressekonferenz irgendwie sinngemäß gesagt hat, auf die Frage, ob Wolfsburg hier der Underdog ist, sagte er, nee, Wolfsburg ist kein Underdog, weil man müsse ja gegen die Fans anspielen. Also das hat sich im Wortlaut so angehört, als wenn diese Kulisse von 24.000 Wolfsburg-Fans, als wäre die so arg beeindruckend ist, dass selbst Real Madrid dort Angst haben muss. Also Frage.
Völliger Hexenkessel in Wolfsburg,
der genau, bekannte Hexenkessel. Der berühmte in Europa, wo die Mannschaft schon bei der Auslosung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ach du liebe Zeit, wir müssen in die helle Volkswagen-Arena. Also so hat sich das tatsächlich angehört. Ja, hat auf jeden Fall für eine Nominierung gereicht, würde ich sagen, weil ich das Gefühl habe, also das ist ja eigentlich wahrscheinlich so eine Standardaussage aus dem Katalog und da habe ich aber. Da musst du halt schon mal aufpassen, wenn du gegen Wolfsburg spielst, dass das anders ist, weil 17.000 Zuschauer in der Champions League gegen ZSKA Moskau ist jetzt nicht unbedingt das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe, sondern erinnert eher an diese 18-Uhr-Spiele in Russland, wenn Bate Borisov gegen irgendjemanden spielt. Also für mich ist Wolfsburg das Bate Borisovs der Bundesliga.
Okay.
Trotzdem zu Primetime, selbstverständlich, ja?
Selbstverständlich. Logisch. Selbstverständlich.
Wer weiß, vielleicht müssen die auch, das ist ein bisschen fies, aber vielleicht müssen die auch die Anstoßzeiten verschieben wegen der irgendwelchen Schicht. Die haben doch zwischen der Europa League haben sie sich schon mal beschwert, dass der Anstoßzeitpunkt quasi zwischen den Schichten liegt und die deswegen in der Europa League so wenig Zuschauer haben. Und, also das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat er schon.
Ja, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, ja, das stimmt.
Genau, faszinierend.
Und dann habe ich, ja, aber da denkt man sich natürlich, was erlaubt die Europa League sich auch. Gell? Also das ist
ja gut, also wer kann schon mal... Ja, Fußballspiele um 18:30 unter der Woche beginnen zu lassen, das ist schon fies.
Ja, das ist nicht gemein auch.
Ja, der arme Mensch, der irgendwelche manipulierten VWs zusammenschrauben muss, der dann da kein Fußball gucken kann, das ist schon sehr tragisch.
Das ist ja. Nein.
Nun gut, wen haben wir noch?
Wir haben noch. Alof, hast du gesagt. Gut, ich musste nachträglich, ich habe es nämlich vergessen letzte Woche, glaube ich. Ich muss Philipp Lahm leider nochmal nominieren. Weil er auf seinen damals diesen Tweet, wo ich ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden ist, von wegen, gerade im Hinblick auf die Internationalisierung des FC Bayern ist eine Reise nach Doha, bla 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 bla. Das hat er das Gleiche, hat er nochmal geschrieben, habe ich jetzt gesehen. Als rauskam, dass die Bayern, glaube ich, im Sommer durch die USA touren. Da hat er, das war fast derselbe Wortlaut, wo ich mir gedacht habe, der hat da zu Hause so einen Baukasten und je nachdem, wo der FC Bayern gerade den nächsten Markt erobern will, gerade im Hinblick auf die Internationalisierung ist Timbuktu ein schöner Ort, gerade im Hinblick auf die Internationalisierung ist Wuppertal oder irgendwo, also wo die Bayern gerade spielen, twittert er das.
Ja gut, aber bei Wuppertal würde ich ihm recht geben, das ist wirklich ein schöner Ort, vor allen Dingen der Zoo da.
Die Frage ist, ob der Markt Wuppertal für den FC Bayern überhaupt noch ertragreich genug ist. Also Bayern muss, weiß ich nicht genau, was kann Bayern denn machen. Ich muss Bayern auch langsam anfangen, außer out of the box zu denken und andere Planeten zu besiedeln und dass Philipp Lahm da oben was twittern kann und dann.
Naja, gut, also, solange er jetzt nicht irgendeinen Tweet mit gerade auf Hinblick der Internationalisierung des FC Bayern ist Panama ein schöner Ort, ist ja noch alles gut.
Wer weiß, was da alles noch rauskommt. Ich habe hier schon 11,5 Millionen Dokumente. Also.
Ja, vielleicht ist da auch das Twitter-Skript von Philipp Lahm drunter, wer weiß.
Ja. Vielleicht kommt dann raus, wer das überhaupt macht. Also,
wer wirklich Philipp Lahm ist. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht ist es ja gar nicht so Philipp Lahm. Genau, ja, vielleicht ist es ja gar nicht Philipp Lahm da auf Twitter, sondern vielleicht ist es ja auch Manuel Neuer, wer weiß. Ja. Wen haben wir noch? Wir haben ja noch stehen einen gewissen Fanclub DFB.
Genau, weil ich habe mir dann auf netten Hinweis vom Herrn Lost in Nippes folge ich jetzt auch dem Twitter-Konto vom DFB-Fan. Oh. Und da ist noch viel mehr zutage getreten. Also da habe ich in den Wespennest gestochen, ehrlich gesagt. Und wenn wir gedacht haben, das Spruchband war schon hat, dann empfehle ich allen Leuten, diesem Account auch zu folgen.
Nein, nein, wir sind nicht bei den Empfehlungen, wir sind bei den Dummschwätzern.
Was?
Ich sagte, wir sind nicht bei den Empfehlungen, wir sind hier noch bei den Dummschwätzern. Also.
Ja, ja, aber die, das, was ich gesagt habe, also deswegen ist es in beiden Kategorien. Also was da so getwittert wird, das kann man gar nicht einzelnes rauspicken. Also exemplarisch kann man nehmen, dass quasi ganz euphorisch Elton zu seinem Geburtstag gratuliert wurde. Und das charakterisiert, glaube ich, das Ganze genauso. Also dass Elton quasi ein Zugpferd vom DFB-Fanclub ist, ist genau das Problem. Und die ganzen anderen Sachen wieder getwittert wird. Und da werden irgendwelche sterilen Bilder gepostet von wegen, oh, heute war eine heiße Nacht und ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist wie ein Autounfall, man muss einfach diese Tweets lesen und die sind quasi, ja, die, wahrscheinlich dieselbe Agentur wie Philipp Lahm, man ist vielleicht eine Gang, die das macht.
Wie ist denn der Twitter-Account vom Fanclub DFB?
Weiß ich gar nicht, ich glaube, @DFB-Fanclub heißt es, glaube ich.
Das will ich jetzt auch sehen, diesen Autounfall will ich jetzt auch sehen.
Musst du auf jeden Fall. Man kann sich da, vor allem gibt es schon voll viele Tweets, also du kannst da echt runtergehen und irgendwann siehst du Elton. Sehr gut. Naja, aber wie gesagt, passt auf jeden Fall, dass, weil sie gewonnen haben, haben sie sich jetzt quasi schon, das ist eigentlich so der Rookie of the Year bei unseren Dummschwätzern, weil die quasi letzte Woche mit hohem Abstand gewonnen haben und jetzt nach als eine Woche danach schon den Lifetime Award kriegen. Also es geht ja alles sehr schnell für den DFB-Fanclub. Ich hoffe, sie kommen mit dem Ruhm zurecht.
Ja, ich denke schon, dass das durchaus funktionieren wird. Genau, ansonsten haben wir noch auf unserer Dummschwätzerliste, wie gerade eben live hinzugefügt gehört, den Vater von Marco Fabian für seine wunderbaren Aussagen.
Das hat er sich auch wirklich verdient.
Das würde ich auch so sehen. Dann kommen wir nahtlos damit zu den Empfehlungen. Basti hat es ja gerade eben schon so ein bisschen eingeläutet, indem er den Twitter-Account des Fanclub DFB oder DFB Fanclub, whatever, hier an der Stelle erwähnt hat. Ich empfehle die aktuelle Ausgabe des Vorcheck-Podcastes, die wieder mal sehr schön auf den aktuellen Spieltag zurückgeblickt haben, was für mich immer eine ganz gute Alternative neben anderen großartigen Formaten sind, von denen wir heute auch noch das ein oder andere mehr in der Liste haben. Was habt ihr denn noch so?
Ja, wenn wir schon mal Podcast sind, kann ich die aktuelle Folge des Bockcast empfehlen, weil da werden wir auch erwähnt. Und da wird ein Horrorszenario gezeichnet von einer Relegation von Frankfurt gegen Leipzig, wo Leipzig quasi in Frankfurt den Aufstieg sichert.
Also dann drehe ich da echt durch. Also, ja, das geht, ich meine, dass Leipzig irgendwann hochkommt, ist ja an der Stelle, glaube ich, ja nicht mehr zu verhindern, aber Relegation gegen die und dann da bei quasi den Ligawechsel einläuten, ne.
Oh Gott, dann, nee, das geht wirklich gar nicht.
Dann
Rangnick läuft mit der Dose Red Bull über den Platz. Also dann ist
und, genau. Und,
aber das wäre vielleicht das Schrecken, das wäre vielleicht der Schrecken, den ich bräuchte, um mich komplett vom Fußball abzuwenden.
Ich wollte gerade sagen, dann würde ich mit dem Fußball einfach aufhören und zu irgendwelchen Sportarten wie Synchronpuppen oder sowas wechseln. Also dann
wird das hier wieder der Küchengeräte-Podcast, ja?
Stimmt, wir wollten, das habe ich ganz vergessen, wir wollten ja eigentlich einen Alpina-Podcast machen, weil die haben doch so schöne Bezeichnungen für ihre Farben. Feuervogel, paradiesische Anmut und was weiß ich was, wo du denkst, irgendwie.
Das klingt eher wie so ein Langnese-Eis, oder?
Die haben tatsächlich, der Marvin hat sie heute angefangen zu twittern mit diesen komischen, also die haben echt skurrile Namen, was weiß ich irgendwie. Ich komme gar nicht mehr drauf, irgendwas mit Bergen und ganz abstruse Nummern, wo du denkst, wenn der Philipp Lahm Podcast. Philipp Lahm Podcast, sag ich komplett durch. Sorry. Nein, wenn der Philipp Lahm Twitter-Account von Leuten betrieben wird, die tatsächlich komplett Eishockeyschläge am Arsch haben, dann werden diese Alpina-Leute, da werden Marketing beraten von irgendwelchen Leuten, die sich komplett LSD in den Arsch geblasen haben. Aber es ist schon echt geil, also wie man Farben nennen kann, es ist auch echt interessant. Und ja, kann man sich ja informieren, wie die verschiedenen Weißtöne, weil im Endeffekt ist alles nur weiß. Die verschiedenen 10 Weißtöne von Alpina heißen, ist echt skurril. Hatte ich ja heute angekündigt. Habe ich jetzt vergessen. Vielleicht kann ich nächste Woche noch ein paar. Vielleicht kann ich ja wieder so eine erotische Liste machen mit Musikuntermalung und die 20
oh ja.
Bezeichnungen von Alpina vorlesen. Also haben wir auch einen kleinen.
Da freue ich mich schon drauf.
Hervorragend. Damit können wir quasi die nächste Empfehlung reinbringen und damit dann eine kleine Aktion für unsere Hörer verbinden. Es gibt nämlich in der nächsten, wenn ich mich nicht irre, in der nächsten Ausgabe der Fan geht vor, was eine sehr gute Zeitschrift ist, die im Stadion verkauft wird für einen kleinen Unkostenpreis. Gibt es ein Interview mit einem gewissen Eintracht Frankfurt Podcast. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und wenn wir es schaffen, bis nächste Woche oder vielleicht auch übernächste Woche, das müssen wir mal nachgucken, von euch, liebe Hörer, 20 Selfies mit diesem Interview in der Hand zu bekommen, dann wird Basti erotischerweise Alpina Weiß Farbennamen vorlesen.
Cool, gell?
Ne? Deal?
Ja. Wir haben
ja, genau. Klingt gut.
Das klingt echt sehr gut. Die Namen werde ich vorlesen und vielleicht, wir können ja schon mal ein bisschen, wir machen jetzt hier ganz viele kleine Cliffhanger, wo noch keiner weiß, was es genau ist. Vielleicht können wir auch irgendwas im Bereich Glaskuchen da machen. Merkt ihr dieses Excitement, was sie sich hier breit macht?
Ich sehe schon, wir designen demnächst Glaskuchen mit ganz abstrusen Namen. Ja, genau, der Feuervogel im Glas oder sowas.
Genau, wir nehmen uns ganz verschiedene Nicknames und jeder kriegt seinen eigenen Glaskuchen. Die werden dann so wie so Panini-Bilder, können die Leute die dann sammeln. Dennis, der paradiesische Feuervogel.
Ja, ja, ja. Oh Gott, wie wunderbar.
Und wir haben einen Sendungstitel, hervorragend.
Da müsst ihr aber aufpassen, nicht, dass wir verklagt werden von Alpina. Oder Dennis, sein Konterfei ist irgendwann auf den Alpina-Farben.
Titel: Dennis, der paradiesische Feuervogel.
Fantastisch. Ja, ansonsten habe ich ja das Fan-G4-Interview, hast du ja noch empfohlen.
Ja, ja.
Am Freitag ist Vega und Bosca in der Batsch Cup, unsere bekannten Ultras, die es in die Charts geschafft haben. Ich werde da auf jeden Fall anzutreffen sein, wer Lust hat auf Bier, ich werde auf jeden Fall am Bier zu erkennen sein.
Und am ersten oder am letzten?
Wahrscheinlich am letzten. Und den empfehle ich noch einen anderen Podcast, den aktuellen HSV-Talk. Der war ganz interessant, finde ich, weil da war Lossi Nippes war zu Gast, ein Wolfsburg-Fan und ein Hamburg-Fan. Die haben das zu dritt quasi gemacht. Da wurde über Team-Marktwert gesprochen und ich fand es eigentlich eine ziemlich interessante Diskussion, weil so beide Seiten ein bisschen zu Wort kamen, wie sie das sehen, wie man das verteilen. Der Sven Metzger ist auch noch zu Gast, auch mit einigen sehr interessanten Punkten, wo man auch drüber nachdenken kann, weil es ja echt ein schwieriges Thema ist, wo man beide Seiten verstehen kann. Und eigentlich gibt es ja drei Seiten. Es gibt ja so die kleineren Vereine, die gute Arbeit leisten, wie Freiburg und Mainz, dann gibt es Eintracht und Köln, die Zuschauer rankarren, aber dafür nicht entsprechend entlohnt werden. Und dann gibt es halt Vereine wie Wolfsburg, die halt jetzt neu sind und noch irgendwie Zeit brauchen, um vielleicht eine ähnliche Fangbasis aufzubauen. Fand ich eine sehr, sehr interessante Sendung auch. Ja, ihr kennt...
Nee, ist auch ein Leute gutes wissen, Thema, auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Und ich fand die Gästezusammenstellung war auch super, weil du quasi so... Also es ist, wie gesagt, du hast alle Meinungen nachvollziehen können. Auch wenn ich natürlich immer wieder hier zugeben muss, dass ich ein Lost in Nippes Fanboy bin und seine Argumente eigentlich auch...
Merkt man fast gar nicht.
Merkt man gar nicht, gell?
Nee.
Ich kann das gut zurückhalten. Grüße an der Stelle nach Köln. Falls du es noch nicht gemerkt hast, Axel, ich bin ein großer Fan.
Hervorragend.
Ja, ansonsten.
Ich habe noch
eine Anti-Empfehlung.
Eine Anti-Empfehlung.
Oh. Ja, weil Marvin und ich haben uns ja die Nacht von Sonntag auf Montag um die Ohren geschlagen und voller Erwartungen WrestleMania geschaut. Und ich empfehle jedem, das nicht zu tun. Weil WrestleMania
war so gut, ja.
Es war echt übel schlecht. Marvin und ich waren einigermaßen konzerniert. Gut, wir haben uns irgendwann den Galgenhumor geflüchtet und das war trotzdem ein lustiger Abend, weil wir uns, ja, wer manchmal den Podcast hört und wenn Marvin und ich und gegenseitig Scherze hin und her werfen und wieder lachen, der kann sich ja nachvollziehen, wie das dann ist, wenn wir 8-9 Stunden nebeneinander sitzen. Es war tatsächlich sehr, sehr, sehr lustig, aber wer jetzt Wrestling-Fan ist und sich viel von WrestleMania erwartet, dem muss man vielleicht vorher schon so ein bisschen die Euphorie nehmen, weil es ist nicht so toll gewesen.
Vielleicht hat eure Euphorie aber auch einfach daran gelegen, dass ihr zwischen euch eine ganze Tüte Glaskuchen stehen hattet, zu zweit.
Wenn du wüsstest, was da auf dem Tisch noch alles stand, ist ja komplett ausrissen.
Ich habe die Bilder von der halbleeren Tüte gesehen, das hat mich schon genug geschafft.
Ja, das war nur der Anfang, da waren noch viel, viel mehr Sachen. Ich habe leider kein Foto machen können, weil ich hatte einen ziemlichen Hangover vom Vortag. Und ich hab gefühlte 20 Flaschen Spezi getrunken. Also, konnte ich kein Bild machen, weil dann ist alles was auf dem Tisch. Aber wir haben Pizza bestellt. Also, war ein super Abend. Gell? Leider kann ich leider nichts von irgendwelchen coolen Matches berichten, weil irgendwie waren wir ein bisschen konsterniert. Aber wir sind ja kein Wrestling-Podcast. Sorry noch für die kleine Anti-Empfehlung, aber musste raus, weil der Marvin heute nicht da war. konnte ich mit niemandem noch danach drüber sprechen.
Hervorragend. Ich habe noch eine Nicht-Anti-Empfehlung, sondern eine richtige Empfehlung, die ich dank des Herrn G-Netzer, auch bekannt als Max Jakob Ost oder auch bekannt als Macher des Rasenfunk, mir vor einiger Zeit mal in die Timeline gepackt habe, nämlich den Twitter-Account Angry Zorniger. Also wer sich gerne mal so ein paar schwäbische Zorniger-Tweets anschauen will, dem sei dieser Twitter-Account wärmstens empfohlen. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut so in deine Twitter-Zielgruppe, Basti, so zwischen DFB-Fanclub, Philipp Lahm, da ist auf jeden Fall noch Platz für einen Zorniger.
Sehr gut.
Yeah. Gut, dann kommen wir zum üblichen Housekeeping. Wir sagen vielen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen über unterschiedlichste Art und Weise. Es sind wieder neue Bewertungen bei iTunes reingekommen, sogar jede Menge in letzter Zeit von Nicht-Eintracht-Fans, aber Hörer dieses kleinen wunderbaren Formates, was mich noch viel mehr freut. Ich würde mich allerdings freuen, wenn da einfach auch von Eintracht-Fans und Hörern auch noch so ein paar Bewertungen kommen. Hint, hint. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich hätte gerne mindestens 300 Leute oder ich hätte gerne 300 Leute, die bei der Umfrage bei unseren Hörern mitmachen. Wir sind aktuell bei 339. Yeah!
Oho.
Wir haben das Ziel geknackt. Ich stelle jetzt keine weiteren Ansprüche. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal noch eine gute Woche laufen und dann werden wir dann auch mal da so ein paar Ergebnisse von raushauen. Wer uns ansonsten noch unterstützen will, der darf ja Kommentare schreiben, uns weiterempfehlen, mit uns auf Twitter, Facebook, sonst irgendwie in Kontakt treten oder einfach mal auf unserer Patreon-Kampagne vorbeischauen. Da sind jetzt auch wieder die ein oder anderen Unterstützer hinzugekommen oder Menschen, die einfach mal ihre Unterstützung ein bisschen höher eingestuft haben. Auch dafür vielen Dank und ich glaube, da kommt demnächst dann auch noch eine Kleinigkeit.
Yeah,
yeah.
Stimmt. Hashtag Glaskuchen.
Jetzt, ja, vielleicht auch Hashtag Boxershorts, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Man weiß gar nichts.
Ja, also vielleicht gibt es auch ein Eimer Alpina-Weiß. Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß.
Ja, es war ein hervorragendes
Wer weiß, wow, geil. Der kam jetzt erst an. Kurzer spontaner Applaus. Wer weiß, das ist eigentlich schon fast ein Werbespruch.
Also vielleicht ist das auch ein Name demnächst von Alpina, wer weiß. Die Eintracht-Podcast-Version von Alpina.
In welcher Farbe schreist du dein Zimmer? Wer weiß.
Hervorragend. Bevor das jetzt hier ganz albern wird, machen wir uns auf den Weg nach draußen. Ob und wie es in der nächsten Woche eine Folge gibt, ist noch so ein bisschen zu klären, weil ich in der Situation bin, dass ich einfach dienstlich die Woche mich in Hotels mit schlechtem WLAN bewege, Marvin noch an seinem Setup nach dem Umzug arbeitet. Also es kann sein, dass es nächste Woche eine etwas kürzere Folge gibt. Ich will jetzt nicht wirklich sagen, dass wir um Entschuldigung bitten, aber nehmt es als gegeben hin. Dafür werden die Rants danach von Basti umso größer werden. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen.
Ich rante bis zum Saisonende nicht mehr. Außer bei Gegnern.
Oder sehr bei dem Fanclub DFB oder sonst irgendwas. Oder Philipp Lahm. In diesem Sinne machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes kommendes Fußballwochenende, ein hoffentlich torreiches und punktreiches Spiel für uns gegen Hoffenheim und ja, stay tuned. Was und wie in der nächsten Woche passiert, erfahrt ihr auf jeden Fall auf Twitter, Facebook und Co. Bis dahin, macht's gut.